Sturmtief Daniel.
Sturmtief Daniel.
Sturmtief Daniel trifft mit voller Wucht auf die Küste Libyens,
West- und Mittelgriechenland,
Griechenland, der Türkei und Bulgarien.
Schwer gezeichnet vom heftigen Unwetter am Wochenende.
Sintflutartige Regenfälle.
Eine Schneise der Verwüstung.
Im September 2023 bahnten sich diese Nachrichten ihren Weg in die Radios, Zeitungen und TV-Sendungen, als für viele Menschen aus einem warmen Spätsommer ein wahrer Albtraum wurde. Sturm Daniel fegt über den Mittelmeerraum. In der Region Thessalien regnete es an einem einzigen Tag so viel wie sonst in einem halben Jahr. Wasser schoss durch die Straßen, Autos trieben wie Spielzeugboote davon. Felder wurden zu Seen, in vielen Städten brach das öffentliche Leben zusammen. Strom fiel aus, Trinkwasser wurde knapp, Bauern verloren ihre Ernte und Menschen ihre Heimat. Insgesamt forderte Sturm Daniel nach UN-Angaben mehr als 11.300 Todesopfer. Die meisten davon in Libyen, aber auch in Griechenland, der Türkei und Bulgarien. Solche Stürme wie Daniel sind im Mittelmeerraum eigentlich selten. Sie entstehen dann, wenn der Ozean im Herbst ungewöhnlich warm ist. Und das ist aufgrund des Klimawandels inzwischen immer häufiger der Fall. Laut einem Bericht der Umweltorganisation WWF erwärmt sich das Mittelmeer schneller als der globale Durchschnitt. Ich bin Eske Haferkamp. Ich studiere Wissenschaftsjournalismus an der TU Dortmund und ich möchte für euch die Frage beantworten, was passiert, wenn der Ozean Fieber hat?
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Sturm Daniel kam aus dem Mittelmeer und brachte Zerstörung in historischem Ausmaß. Denn Sturm Daniel war ein besonderer Sturm, so Stephen English. Er ist stellvertretender Forschungsdirektor beim Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage. Seine Arbeit? Wetterextreme besser verstehen und vorhersagen.
Das war ein Beispiel für das, was man inzwischen einen Medicane nennt. Also Hurrikan-ähnliche Stürme im Mittelmeer, die im Zuge des Klimawandels offenbar immer häufiger auftreten.
Der Name Medicane setzt sich aus Mediterran und Hurrikan zusammen. Tropische Wirbelstürme gibt es weltweit unter verschiedenen Namen. Hurrikan im Atlantik und Nordpazifik, Taifune im Nordwestpazifik, Zyklone im Indischen Ozean und südwestlichen Pazifik. Medicanes ähneln diesen Stürmen in vielerlei Hinsicht, unterscheiden sich aber in ihrer Entwicklung und Struktur. Die stärksten Winde liegen bei Medicane nicht direkt am Auge, sondern weiter außen in den spiralförmigen Gewittern. Ihre Energie ziehen sie aber, wie ihre tropischen Verwandten, aus warmem Meerwasser. Erst über Land verlieren sie rasch an Kraft, weil die feuchtwarme Luft als Energiequelle fehlt. Meteorologen unterscheiden, angelehnt an die Saffir-Simpson-Skala, bei Stürmen in drei Kategorien. Eine Mediterranean Tropical Depression mit Windgeschwindigkeiten unter 63 km pro Stunde, einen Mediterranean Tropical Storm mit 64 bis 111 km pro Stunde und einen Medicane bzw. Mediterranean Hurricane ab 112 km pro Stunde. Ganz genau genommen war Daniel nach dieser Skala kein voll entwickelter Medicane, sondern ein sehr starker Mediterranean Tropical Storm. Messungen und Modellrechnungen zeigen Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und knapp 100 km pro Stunde. Deutlich stärker als bei einem normalen Sturmtief, aber unter der Medicane-Schwelle von 112 km pro Stunde. Trotzdem brachte Daniel viele typische Medicane-Merkmale mit. Einen warmen Kern, spiralförmige Gewittersysteme und die Energiezufuhr aus ungewöhnlich warmem Mittelmeerwasser. Weil die Übergänge fließend sind, bezeichnen viele Experten und Medien ihn deshalb als Medicane. Auch um zu unterstreichen, wie außergewöhnlich und zerstörerisch er war.
Rekordregen, Überschwemmungen und Erdrutschen.
Die Wassermassen übertreffen alle Vorhersagen.
Immer noch gelten Tausende als vermisst.
Wenn das Meer Fieber hat, entstehen Monster wie Sturm Daniel. Hitzewellen an Land kennen wir längst. Temperaturen über 40 Grad, vertrocknete Felder, flimmernde Luft über dem Asphalt. Inzwischen gehören sie auch in Deutschland fast jeden Sommer zu den Nachrichten.
Doch was viele nicht wissen, auch auf den Meeren gibt es Hitzewellen. Nur merkt man sie an Land nicht sofort. Kein Sonnenbrand, kein Schweiß auf der Stirn, aber die Folgen sind dramatisch und tiefgreifend. Das Meer ist ein riesiger Wärmespeicher. Es nimmt einen Großteil der Hitze auf, die durch den Klimawandel in der Atmosphäre entsteht. Mehr als 90% der zusätzlichen Wärme auf unserem Planeten landen nicht in der Luft, sondern im Wasser.
Am Anfang einer Hitzeperiode erwärmt sich die Meeresoberfläche nur leicht. Doch über Wochen und Monate kann sich diese Wärme aufstauen, wie in einem Topf mit einem geschlossenen Deckel.
Wenn die Meerestemperatur an einem Ort mindestens 5 Tage in Folge über einem für den jeweiligen Jahreszeitraum typischen Extremwert liegt, dann spricht man von einer marinen Hitzewelle. Eine Art Fieber, das das gesamte Ökosystem verändert. Korallen sterben ab, Fische suchen kühlere Zonen oder verschwinden ganz. Giftige Algen blühen dort, wo sie nicht hingehören, zum Beispiel vor den Küsten Südeuropas. Und das warme Wasser wirkt wie ein Turbo für Stürme, wie bei Sturm Daniel. Meereshitzewellen sind längst keine Ausnahmephänomene mehr. Sie kommen immer häufiger, sie dauern länger und sie werden intensiver, auch in Regionen, die früher als stabil galten. Mit dem Klimawandel verändert sich das Wetter. Mehr Extreme und in Folge mehr Stürme. Marie-Hélène Rio ist Meeresforscherin bei der Europäischen Weltraumagentur ESA und analysiert mit Hilfe von Satellitendaten, wie sich die Ozeane verändern und welche Folgen marine Hitzewellen haben.
Marine Hitzewellen haben sich seit den 1980er Jahren verdoppelt, in Häufigkeit, Intensität und Dauer. Deshalb ist das Interesse in der Wissenschaft groß. Wie entstehen sie? Wie kann man sie besser vorhersagen? Und welche Auswirkungen haben sie auf die Meereswelt und auf unsere Gesellschaft?
Welche Auswirkungen marine Hitzewellen haben können, haben viele Menschen anhand von Sturm Daniel selbst erfahren müssen. Aber wie genau entsteht aus warmem Wasser ein so gewaltiger Sturm?
Ein Hurrikan entsteht, wenn der Ozean sehr warm ist, also wärmer als 26 Grad. Es entstehen dabei auch sehr starke Winde.
Wärme und Wind spielen eine Schlüsselrolle bei der Entstehung von Stürmen. Wenn sich das Meer über Wochen oder Monate ungewöhnlich stark aufheizt, wie es bei einer marinen Hitzewelle der Fall ist, speichert es enorme Mengen Energie. Beträgt die Oberflächentemperatur der marinen Hitzewelle mindestens 26 Grad, beginnt das Wasser verstärkt zu verdunsten. Die Luft direkt über dem Meer wird feuchter und wärmer. Diese feuchtwarme Luft ist leichter als kalte, trockene Luft, also steigt sie auf. In großen Höhen kühlt sie dann wieder ab. Dabei kondensiert der Wasserdampf. Es bilden sich Wolken, Regen und Gewitter. Bei diesem Prozess wird Wärme freigesetzt. Das heißt, die Luft wird durch den Aufstieg nicht schwächer, sondern bekommt noch einmal zusätzliche Energie. Sie steigt weiter und das System beginnt, sich selbst zu verstärken. Jetzt kommt der Wind ins Spiel. Damit sich aus einem einfachen Tiefdruckgebiet ein rotierender Sturm entwickeln kann, braucht es sogenannte Windschichtung. Das bedeutet, in den unteren Luftschichten strömt Luft in eine andere Richtung und mit einer anderen Geschwindigkeit als in höheren Schichten. Diese Unterschiede bringen das System in Rotation. So entsteht aus einer anfänglichen Wetterstörung ein organisierter Wirbelsturm. Je länger das warme Wasser als Treibstoff zur Verfügung steht, desto stärker wird der Sturm. Über dem Mittelmeer unter Umständen bis zum Medicane. Im Fall von Sturm Daniel waren diese Bedingungen erfüllt. Oberflächentemperatur über 26 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit, kaum störende Höhenwinde und eine günstige atmosphärische Schichtung. So konnte sich Daniel von einem gewöhnlichen Tiefdruckgebiet zu einem Mediterranean Tropical Storm entwickeln. Solche Stürme lassen sich nicht verhindern, aber sie lassen sich vorhersagen. Und die Methoden dafür werden stetig verbessert.
Dies ist ein sehr aktiver Forschungsbereich, in dem wir versuchen, Verbesserungen zu erzielen, da Überschwemmungen Menschenleben kosten und Schäden an der Infrastruktur, der Landwirtschaft und den Städten verursachen. Satellitendaten können dabei helfen, da sie die Oberflächentemperatur, den Wind, die Feuchtigkeit oder den physikalischen Zustand des Ozeans und der Atmosphäre messen. Und diese Informationen können zur Vorhersage genutzt werden.
Bevor ein Sturm wie Daniel entsteht, gibt es klare Warnzeichen. Vor allem die Oberflächentemperatur des Meeres. Und die können wir messen. Nicht mit einem Thermometer im Wasser, sondern mit einem Blick aus dem All mit Hilfe von Satelliten. Die Erde wird rund um die Uhr beobachtet, von einem ganzen Netz aus Satelliten, die um unseren Planeten kreisen. Einige davon messen gezielt die Temperatur der Meeresoberfläche. Sie sehen, wo sich das Wasser ungewöhnlich stark erwärmt, oft lange, bevor es zu Unwettern kommt. Doch so einfach wie Fiebermessen beim Menschen ist das nicht. Satelliten fliegen in mehreren hundert Kilometern Höhe. Sie nutzen Infrarot- und Mikrowellensensoren. Diese registrieren die Wärmestrahlung, die von der Meeresoberfläche abgestrahlt wird. So wie wir mit der Haut spüren können, ob etwas warm oder kalt ist. Eine der Satellitengruppen, die solche Daten misst, heißt Sentinel. Die Sentinel-Satelliten sind ein Teil des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus. Sie überwachen das Klima, die Luft, die Wälder und ganz besonders die Ozeane. Für die Temperatur des Meeres ist Sentinel-3 entscheidend. Er fliegt in rund 800 Kilometern Höhe und misst mit hoher Genauigkeit, wie warm die Wasseroberfläche ist, weltweit, Tag für Tag. Seine Daten werden dann auf der Erde empfangen und in Temperaturkarten umgerechnet. Darstellungen, bei denen kühles Wasser in Blau und warmes Wasser in Gelb, Orange und Rot leuchtet. Im Fall von Sturm Daniel färbten sich weite Teile des Mittelmeers tiefrot. Sentinel-3 liefert aber noch mehr. Er misst auch die Höhe des Meeresspiegels, die Wellenhöhe und sogar die Farbe des Wassers, was Hinweise auf Algenblüten oder Meeresströmungen liefert. Doch diese Messmethoden haben auch ihre Schwächen.
Am empfindlichsten für die Oberflächentemperaturmessung des Ozeans ist das thermische Infrarot. Leider kann das thermische Infrarot nicht durch Wolken hindurchsehen, sodass es nur dann sehr gute Informationen über den Ozean liefert, wenn keine Wolken vorhanden sind. Im Mikrowellenbereich des Spektrums, der tatsächlich durch Wolken hindurchsehen kann, sind die Informationen zwar nicht so gut wie die wolkenfreien Infrarotdaten, dennoch sind es sehr wertvolle Informationen, um die Oberflächentemperatur unabhängig von den Wetterbedingungen zu bestimmen.
Dichte Wolken können die Infrarotmessung stören. Die Wärmestrahlung der Meeresoberfläche kommt nicht bis zum Satelliten durch, weil sie von den Wassertröpfchen in den Wolken blockiert wird. Sie legen sich wie eine Decke über das Meer und machen es für die Satelliten unsichtbar. Mit genau diesem Problem beschäftigt sich Aina Garcia Espiru. Sie forscht für ihre Doktorarbeit am spanischen Institut de Ciencias del Mar daran, Meeres- und Wolkenstrukturen automatisiert zu unterscheiden mithilfe physikalischer Modelle und künstlicher Intelligenz.
Wolken bewegen sich immer sehr schnell. Es gibt sehr viele von ihnen. Man kann sich kaum vorstellen, wie viele davon auf den Bildern zu sehen sind. Eine Gemeinsamkeit von Wolken und dem Ozean ist, dass sie beide flüssig sind. Trotzdem verhalten sie sich sehr unterschiedlich.
Was die Forscherin beschreibt, ist der Versuch, aus chaotischem Bildrauschen brauchbare Informationen herauszufiltern. Dafür nutzt ihr Team sogenannte multifraktale Bewegungsmuster, also typische Eigenschaften von Strömungen im Meer, die sich statistisch von Wolkenbewegungen unterscheiden lassen. Denn Wolken reflektieren und streuen die Strahlung auf andere Weise als das Meer und haben oft eine viel unregelmäßigere Struktur.
Wir können diese Informationen nutzen, um Algorithmen zu definieren, die uns dabei helfen zu entscheiden, welche Regionen zum Ozean gehören und welche diesem Verhalten nicht folgen. Letztere sollten ausgeschlossen werden, da es sich dabei um Wolken handelt. Wolken sind chaotischer als der Ozean. Wir versuchen, Methoden der künstlichen Intelligenz zu implementieren, die uns bei der Segmentierung beider Klassen helfen.
Die Algorithmen werden dabei nicht nur mit klassischen Daten gefüttert, sondern auch mit Trainingsdaten aus echten Satellitenbildern. So lernt das System selbst, typische Ozeanstrukturen zu erkennen, auch wenn die Sicht durch Wolken gestört ist.
Die von uns erzielten Ergebnisse verbessern derzeit bereits die mit traditionelleren Methoden erstellten Masken.
Das Ziel? Präzisere Temperaturkarten und verlässlichere Modelle, selbst unter schwierigen Bedingungen. Aber das Wissen über möglich entstehende Stürme allein reicht nicht. Es muss auch ankommen. Deshalb gibt es Frühwarnsysteme. Sie verbinden die Daten aus Satelliten mit Wettermodellen, Klimaanalysen und regionalen Behörden. Wenn sich über dem Meer eine gefährliche Konstellation abzeichnet, schlägt das System Alarm. Wissenschaftler rechnen dann in Modellen durch, wie sich der Sturm entwickeln könnte, wo er langzieht, wie stark er werden kann und vor allem, wo Menschen in Gefahr sind. Diese Informationen gehen an Katastrophenschützer, Regierungen und Hilfsorganisationen. Im Idealfall auch direkt an die Bevölkerung per App, Sirene, Radiomeldung oder SMS. Und dabei zählt jede Sekunde.
Im Bereich der Wettervorhersage wissen wir, dass jede Stunde, um die eine Warnung vor einem Unwetterereignis früher erfolgt, erhebliche Möglichkeiten zur Schadensminderung bietet. Diese Schäden können wirtschaftlicher Natur sein, sodass Eigentum geschützt werden kann. Aber natürlich geht es auch um den Schutz von Menschenleben.
Doch noch funktioniert das nicht überall gleich gut. Während Europa auf ein dichtes Netz aus Wetterdiensten und Krisenplänen zurückgreifen kann, fehlen in anderen Regionen Infrastruktur, Kommunikation oder politische Stabilität. Dann sind die Warnungen zwar da, doch viele Menschen erreichen sie nie.
Es ist sinnlos, dass wir in unserem Zentrum wissen, dass zum Beispiel einige Stürme auf eine kleine Insel in der Karibik treffen werden, die Menschen dort aber nichts davon erfahren. Daher ist es sehr wichtig, dafür zu sorgen, dass die Informationen dort ankommen, wo sie benötigt werden, damit die Menschen die erforderlichen Maßnahmen ergreifen können.
In Griechenland funktionierten die meteorologischen Frühwarnsysteme im Vorfeld von Sturm Daniel. Schon rund 72 Stunden vorher lagen Prognosen mit extremen Regenmengen vor. Etwa 700 Milliliter binnen 72 Stunden in Thessalien, teils als Kategorie 5 extrem eingestuft. Die Behörden informierten per E-Mail und über Medienkanäle über die erwartete Lage. Trotzdem starben 17 Menschen und später in Libyen kam es zur Katastrophe. Das lag auch daran, dass dort 2 Staudämme brachen. Genauso wichtig wie die Vorhersage ist deshalb die Frage, wie wir uns auf solche Stürme vorbereiten. Dazu zählen das Krisenmanagement, die Investition in Dämme, die Renaturierung von Wasserableitungssystemen und das Ausbauen von Frühwarnsystemen. Bei Menschen lässt sich Fieber meist gut behandeln. Bei Meer ist das etwas schwieriger. Ganz heilen können wir die Meere wohl nicht mehr, aber wir können diesen Effekt verlangsamen.
Alles hängt damit zusammen, dass wir Treibhausgase in der Atmosphäre haben. Der Treibhauseffekt erwärmt die Atmosphäre und die Ozeane. Und die einzige Lösung, die wir haben, besteht darin, unsere Emissionen auf ein für den Planeten nachhaltiges Niveau zu reduzieren.
Wir wissen heute mehr als je zuvor über das Klima, über unsere Ozeane, über das, was vor uns liegt. Und wir haben Werkzeuge in der Hand, um rechtzeitig zu handeln. Forschung, Technologie und Wissen, das geteilt wird. Wer das Meer versteht, kann den Sturm kommen sehen. Und wer rechtzeitig reagiert, kann schützen, was schützenswert ist. Dörfer, Städte, Lebensräume und vor allem Menschenleben. Das war IQ, Wissenschaft und Forschung. Ich bin Eske Haferkamp und habe euch von marinen Hitzewellen erzählt. Schön, dass ihr mit dabei wart. Weitere spannende Folgen von IQ findet ihr in der ARD Audiothek.